Es ist einfach, ich finde es wirklich das abwechslungsreichste Land, was ich da für Safari kenne, auch von der Landschaft her, wenn man halt Landschaftsmensch ist. Also ob man jetzt den Kilimanjaro kann man sehen vom Amboseli-Nationalpark, ne? Man hat oben im Meru-Nationalpark, hat wirklich Rainforest, man hat Grün, man hat Gebirge. Also es ist wirklich spektakulär und deswegen ist Kenia zu Recht eines der Top-Safari-Länder.
Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Luxusreisen-Expertin Lara und Windrose Reisedesignerin Verena. Hallo, schönen guten Morgen, grüßt euch.
Hallo, schönen guten Morgen.
Hallöchen, ihr zwei.
Du bist Ende letzten Jahres in Kenia gewesen, Verena. Ja? Wie war das Wetter vor Ort? Wie war das Klima zu der Zeit? Es war, glaube ich, Ende November, Anfang Dezember.
Richtig, genau.
Wie war das Wetter?
Das war eigentlich also recht angenehm, vor allem wenn du jetzt halt natürlich bei den kalten Temperaturen in Deutschland Sydney, es war wirklich sehr angenehm. Also es sind so 25 Grad vor Ort, kann hin und wieder auch mal ein bisschen regnen, aber ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn der Himmel so ein bisschen spektakuläre Wolkenbilder malt und es war auch mal regnet zwischendurch, aber es war super Wetter. Es ist grundsätzlich eigentlich auch jetzt nicht die absolute Hochsaison für Kenia, ne? Also da war es schon recht ruhig, aber Wetterverhältnisse waren top zum Reisen.
Ja, und angekommen dann in der Hauptstadt Nairobi wahrscheinlich, oder?
Richtig, genau. Von Nairobi startet quasi alles, was man in Kenia so entdecken möchte, ja. Aber Nairobi an sich ist auch, also hat mich auch überrascht, gibt es auch schon, also hat sehr schöne Stadtteile, also vor allem der Stadtteil Karen, fand ich echt sehr, sehr schön. Also das ist auch so ein bisschen, wo die gehobene Mittelschicht wohnt oder die wohlhabenden Menschen. Da sind halt auch diese bekannten Hotels und auch Hotels, die wir auch durchaus gerne für unsere Gäste buchen, ja, in diesem Stadtteil. War schon schön.
Und du bist ja, ich erinnere mich, wir haben ja schon in der Vergangenheit Folgen zu Afrika gemacht, Tansania unter anderem. Warst du denn auch schon mal in Kenia oder war das jetzt das erste Mal?
Das war meine erste Reise nach Kenia. Entsprechend war ich auch aufgeregt, ja, dass ich das war. Genau, in Tansania bin ich gewesen, in Ruanda und Kenia ist ja, wie gesagt, einfach auch so der Ursprung des Safari-Konzepts und eigentlich eines der ersten Länder gewesen, die so Safari-Konzept als für Touristen anbietet. Und deswegen ist es schon einfach ein extrem spannendes Land, was es einfach zu bieten hat. Und das mal selber zu sehen, man hört viel. Genau, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel eure Idee über Kenia, wenn ihr Kenia hört, was denkt ihr als allererstes für Safari beispielsweise?
Ja. Also ich bin da tatsächlich auch ganz sofort bei, das ist so die Keimzelle des Safari-Tourismus. und ich denke natürlich an Tierwanderung, ne? Also an riesige Herden von Tieren. Das ist so meine allererste Assoziation.
Okay.
Und ich weiß, dass man doch, glaube ich, von der Hauptstadt aus relativ schnell in dieses Gebiet der Masai Mara kommt, meine ich zumindest, oder? Also relativ schnell meine ich jetzt nicht, dass man da jetzt zum Beispiel nochmal mit dem Flugzeug fliegen muss, oder?
Ja, ist eine gute Frage. Also man, je nachdem, weil die Masai Mara auch recht groß ist, je nachdem, wo du halt irgendwie unterkommst, aber kann das schon 3-4 Stunden Fahrzeit sein. Mittlerweile haben die eine gut ausgebaute Straße, also man kann da schon mit dem Auto hinfahren. Aber es gibt natürlich auch da gute Flugverbindungen im Kleinflugzeug. Da einfach bist du in einer Dreiviertelstunde hingehopst, sag ich jetzt mal, mit dem kleinen Flugzeug. Ja, das geht auch.
Ja, das macht natürlich mehr Sinn und da sieht man wahrscheinlich auch nochmal schon mal direkt auf dem Weg mehr.
Absolut. Ja? Also ich habe da an der Scheibe geklebt, weil es einfach natürlich wahnsinnig spannend ist, so über dieses Land zu fliegen und die Masai Mara ist einfach diese weite Ebene und dann hat man vielleicht hier und da vereinzelten Baum und dann kommen natürlich die Flüsse, allen voran natürlich der Mara-Fluss, der halt komplett mit Vegetation umgeben ist. Also es ist wirklich einfach unglaublich spannend, auch schon von oben da so reinzufliegen, dann bekommt man schon richtig Lust, dann sofort ins Safari-Fahrzeug zu springen, um halt die ersten Tiere zu sehen. Ja.
Wo bist du dann da angekommen? Wie heißt die Region oder Ort?
Also genau, also Masai Mara, da bin ich. Ich bin tatsächlich, ich hatte da wirklich mir eine tolle Lodge da ausgesucht, die direkt am Mara-Fluss liegt und dann landest du da quasi so ein bisschen schon am Mara-Fluss gelegen. Du hast natürlich auch da gibt es viele Regionen innerhalb der Masai Mara oder außerhalb der Masai Mara, aber ich war direkt am Mara-Fluss und das ist schon toll. Also dann fährst du dann nur eine halbe Stunde, hast natürlich schon deine erste Pirschfahrt, um dann halt in der Lodge anzukommen. Ja, das war schon gut.
Haben
ja.
die Elefanten mhm. die Landebahn freigegeben, sozusagen?
Ja, genau. Da muss ich doch hin und wieder mit einigen Gazellen ja, die Landebahn teilen. Aber ja, das war schon, aber es ist natürlich, einfach es, da reinzufliegen, ist natürlich schon toll. Das ist schon unbezahlbar, ja.
Ja. Und dann erstmal in der Lodge gewesen? Oder war dann auch irgendwann die Pirschfahrt? Meistens sind die ja morgens und abends. Das war vielleicht bei dir auch so oder anders?
Ja, richtig, genau. Ich durfte dann erstmal in die Lodge, dann habe ich da erstmal ein schönes Mittagessen bekommen und dann ging es dann da nachmittags direkt los. Ich hatte Glück dadurch, dass da wirklich sehr wenig los war in der Masai Mara. Es ist, wie gesagt, die Hauptsaison ist natürlich, wenn die Tierwanderung in der Masai Mara ist. Und das ist so August bis Oktober. Da sieht man eben diese River Crossings, ne, und diese riesigen Gnu- und Zebraherden. Es war jetzt, als ich da war, nicht, aber du hast natürlich trotzdem unglaubliche Tiersichtungen. Also ich bin da nachmittags losgefahren und hatte dann schon so eine gigantische Elefantenherde, die da, es war magisch eigentlich fast schon da zu sitzen und diese Elefanten, die haben so eine Ruhe, die sie ausstrahlen. Dann waren so zwei kleine junge Elefanten, die halt die ganze Zeit gekämpft haben und sich mit ihren Rüsseln bekriegt haben und so. Und also es war einfach schon so, ja, einfach total toll. Also man kann natürlich trotzdem super Tiersichtungen haben in der Masai Mara, auch wenn diese Migration jetzt halt nicht da ist. Wenn die weitergewandert ist in die Serengeti quasi, ne?
Ja. Stimmt. Mhm.
Oh, lustig, Wahnsinn. Vielleicht sind die Elefanten da auch so ein bisschen besonders, also aggressiv will ich jetzt nicht sagen, aber rauflustig ist vielleicht das Wort. weil ich erinnere mich, dass wir damals, als ich da war, wir hatten die Pirschfahrt eigentlich noch gar nicht begonnen. Also wir waren quasi gerade rausgerollt, da gefühlt aus dem Camp. Da sahen wir einen großen Bullen, der stand da alleine und bewarf sich so ein bisschen mit Sand. Und am anderen Ende des Weges tauchte dann ein anderer auf und dann hat Gott sei Dank unser Tracker auch schon das Fahrzeug gestoppt oder der Guide. Und wir haben dann geguckt, wie die sich immer weiter annäherten, die Elefanten, und wir dachten, na, passiert da was? Aber der eine drehte dann um und sagte dem Motto, ah nee, doch nicht, bin heute nicht in Stimmung für einen Kampf und wackelte davon, nur um dann nochmal nach 3 Metern nochmal kehrzumachen und aber voll auf den anderen zuzurennen. Und dann sind die mit ihren Rüsseln und Stoßzähnen, babum, also das sind ja riesen Viecher. Ja. Das war unfassbar, diese Wucht zu sehen, mit der diese Tiere zusammengeprallt sind. Und natürlich hat der, also Masse macht's da, ja, der Größere hat dann gewonnen. Und der Kleinere hat so ein bisschen die Ohren eingeknickt und hat sich getrollt. Aber das war ein spektakulärer Start zu einer Pirschfahrt.
Oh. Absolut, ja. Absolut, ja.
Ich habe es mal erlebt, wie ein kleiner Elefant nicht mehr weitergehen wollte. Ja, und die Großen sind schon weiter und hier und hat, ist irgendeiner, also wirklich, ich weiß, vielleicht war es die Mama, zurück und hat ihm mehr oder weniger in den Arsch getreten. Und hat gesagt, Freundchen, so, bupp. Und dann ist er aufgestanden und ist so hinterher getapst. So, okay, dann gehe ich halt jetzt doch los. Ich glaube, er hatte keine Lust mehr. Wer weiß, wie viele Kilometer die an dem Tag schon zurückgelegt haben. Er hat gesagt, Freunde, lasst mich hier zurück. Ich bleib bei den Touris. Irgendwie so kam es mir vor. Aber genau das sind ja die Erinnerungen, ne? Also, wow, das ist so schön. Wissen wir alle noch. Was war es noch?
Was hast du denn noch gesehen?
Ja,
genau. Was hast du noch gesehen, liebe Verena?
Also ja, was ich natürlich persönlich mein Highlight war, das Nashorn. Das war jetzt gar nicht in der Masai Mara, sondern ich war in der nördlichen Laikipia-Region. Da gibt es wirklich viele auch private Schutzreservate. Und man muss auch sagen, Kenia ist wirklich sehr federführend, was Tierschutz betrifft. Gerade gefährdete Arten wie Nashörner und Ähnlichem sind die super. Und die hatten gerade in diesem Leusaba-Reservat, in dem ich war, hatten die gerade vielleicht ein Dreivierteljahr, ein Jahr vorher wirklich Nashörner, sagt man, integriert. Ja, die waren wild und zum Schutz ihrer selbst hat man sie quasi dann da beherbergt und so. Man hat schon gemerkt, die waren noch nicht so sehr gewöhnt an diese Safari-Fahrzeuge. Also der hat uns schon gecharged, wie man so schön da immer sagt in der Safari-Sprache, also ne, anvisiert. Aber ich war extrem beeindruckt. Also da waren zwei Nashörner, die da um uns herumgeschlichen sind. Der eine war dann auch so, nee, habe ich keine Lust und ist dann so weggewandert. Aber das andere Nashorn war durchaus so ein bisschen, was macht ihr hier auf meinem Grasungsfeld? Ja, ich bin jetzt hier mal ein bisschen, pose hier mal ein bisschen. Ich habe es natürlich absolut, war magisch. Ich habe es abgefeiert, das Nashorn, das da so, weil die sieht man so selten und so nah, ist schon echt toll, auf jeden Fall. Habe ich sehr, sehr gefreut. Auch da gab es dann auch in diesem Reservat sehr viele Leoparden. Und wir haben so ein paar zwei Leopardenbrüder gesehen, die da halt auch so ganz pittoresk auf so einem Hügel saßen. Also man konnte traumhafte Bilder schießen auch. Also ich hatte manchmal auch das Gefühl, manche Tiere sind schon sehr gewöhnt an diese Fahrzeuge und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie so posen. Also ich bilde mir das dann immer ein, dass sie denken, ah ja, jetzt kommen hier die Touristen, die uns Fotos machen, jetzt muss ich hier meine beste Seite zeigen oder so. Also man sieht sich gewöhnt auch an die Fahrzeuge und sehen die nicht als Bedrohung. Ne? Aber das Nashorn, die waren da halt neu in der Region, deswegen waren die ein bisschen anders in der Verhaltensstruktur einfach noch.
Ja. Und bei so einem Nashorn kann ich mir auch schon vorstellen, dass man da mal genauer hinschaut, wenn der da so ein bisschen anvisiert.
Ja, wenn der dich anvisiert. Also ich glaube schon, dass das Nashorn durchaus in der Lage ist, so einen Safari Land Cruiser einfach umzustoßen. Also ich habe dann gedacht so, puh, wir können jetzt gerne weiterfahren, ich möchte den jetzt nicht triggern. Ja?
Danke, ich habe genug Nashorn gesehen. Tschüss.
Genau, tschüss. Ich muss weg, ja. Aber, also es war jetzt nicht bedrohlich, aber es war schon so okay, ne? Also die sind natürlich schon einfach Tiere, die natürlich ihr Territorium einfach beschützen. Und wenn die an die Fahrzeuge noch nicht gewöhnt sind, ist das Verhalten eben anders.
Mhm. Also mir ist ja das Herz furchtbar in die Hose gerutscht, als ich eine Safari mit einem anderen Fortbewegungsmittel gemacht habe. Ich habe früher mal gedacht, die Walking-Safaris müssten am gruseligsten sein. Sind sie aber nicht, weil die einen nur dahin bringen, wo sie genau wissen, dass nichts ist. Gefährliches, aber wir haben einen Nachmittag auf einem Boot verbracht und sind da einfach so ein bisschen über den See gefahren und da habe ich erst gedacht, naja, also hoffentlich kommen jetzt nicht die Größen aller Krokodile, aber es sind nicht die Krokodile, die gruselig sind, sondern die Hippos, wenn die dann schlechte Laune kriegen, weil die das Boot da nicht haben wollen. Mann, sind die schnell, wenn die wütend sind und einen vertreiben wollen. Also da ist mir wirklich mal kurz das Herz in die Hose gerutscht und ich habe gedacht, hoffentlich sind wir doch schneller jetzt auf die längere Strecke.
Oh Gott, ja. Hippos habe ich auch den allergrößten Respekt, weil da ist es gibt einfach, nein, nicht triggern.
Genau.
Nein, es war hoffentlich kein Ruderboot.
Ja, nein, es war schon ein Motorboot, aber nicht das Größte. Ja. Also da glaube ich schon, dass die hätten Schaden anrichten können. Aber vielleicht hatten die auch einfach nur Spaß und haben so untereinander so, komm Karl, wir jagen mal wieder ein paar blöde Touristen.
Ja.
Aber also ich sag mal so, bei mir hat es seine Wirkung nicht verfehlt. Ich war schwer beeindruckt.
Ja.
Weitere Tier, wir sind voll auf deine Tiererfahrung aus, Verena. Gab es noch irgendwas, was dich beeindruckt hat?
Was mich auch beeindruckt hat, war natürlich dieses seltene, das nennt sich das Gravis-Zebra. Also das war auch in der nördlichen Region, die sind sehr selten. Also Zebras sind ja grundsätzlich, ich meine, ihr stimmt mir wahrscheinlich zu, sind einfach irgendwie toll, diese Tiere zu sehen. Einfach dieses Muster ist halt einfach irgendwie, man fragt sich immer, was hat die Natur sich gedacht? Genauso wie bei Giraffen.
Und ich frage mich auch immer beim Zebra, ist es jetzt schwarz oder weiß? Und ist schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Das ist ja auch immer.
Absolut. Die Diskussion ist auch entbrannt, als wir auf diesem Fahrzeug saßen. Irgendwie jeder weiß was anderes. ich erfreue mich eben dieser Muster. Aber dieses Gravy-Zebra ist halt wirklich sehr selten. Und das Muster ist, diese Streifen sind quasi noch enger beieinander. Also wenn du auf dieses Zebra guckst, ist es einfach ein unglaubliches Muster. Es kommt einem vor, wie so eine, als würde da so eine 3D-Optik rauskommen. Also du mal zum richtigen, also es verwirrt das Auge richtig, so sind die Streifen angeordnet. Ne? Also es ist wirklich ich habe noch nie so ein schönes Zebra gesehen. Habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Das sind manchmal ja auch einfach genau die Dinge, die einen einfach dann so begeistern, auch so seltene Sachen zu sehen, Tiere zu sehen. Also wir hatten auch ein bisschen gehofft in der Laikipia-Region, da ist nämlich echt vor ein paar Jahren, das war es 2019, zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder schwarze Leoparden gesichtet worden.
Boah, wir hast waren du einen gesehen?
Nein, leider nicht. Ich würde jetzt super gerne auftrumpfen mit der Geschichte, aber leider nein. Es wird noch eine Reise nötig sein. Also diese schwarzen Leoparden ist, und jetzt gibt es halt auch noch die ersten Lodges. Suyan ist beispielsweise so ein Reservat, die jetzt auch schon damit werben. Also wir reden da wahrscheinlich, nagelt mich nicht fest, aber wir reden da von 5, 6, 8 Leoparden. Also es sind sehr wenige. Die sind natürlich noch sehr scheu. Aber es gibt die Möglichkeit, schwarze Leoparden zu sichten. Und also ihr könnt euch gerne mal die Bilder im Internet anschauen. Unfassbare schöne Tiere. Oh Gott, sind die hübsch. Ja, würde ich sehr gerne sehen.
Schwarze Leoparden. Ist das das, was auch bei... Ist es im Dschungelbuch? Nee, wo ist
der? Nee, das ist ein Panther.
Das ist ein Puma.
Ja,
Panther.
Das ist irgendwie alles das Gleiche, glaube ich, zoologisch, ne? Puma, Panther und so.
Ja.
Aber die schwarzen Leoparden sind wirklich, also wenn du die im Gegenlicht siehst, siehst du auch Flecken. Die sind nur ganz schwach zu erkennen, weil die schon sehr grunddunkel sind. Die sind halt quasi nicht schwarze Flecken auf gelb, sondern schwarze Flecken auf schwarz, wenn du so willst.
Ja, ich hab's jetzt mal gegoogelt. Boah, das sieht ja krass aus.
Ja.
Boah, ist das schön.
Ja, also das wurde zufällig von so einem Fotografen, der da unterwegs ist. Also das ist natürlich dann auch so, wenn Menschen, die oft auf Safari waren, oder es gibt ja auch Menschen, die extremer Fotografie und seltene Tiere sind, dann lohnt sich das schon mal auch da hochzufahren und sich dann vielleicht, ich sag mal, 5-6 Tage Zeit zu nehmen und sich wirklich auf Pirsche für den schwarzen Leoparden zu begeben. Ne? Aber man kann natürlich so eine Sichtung nicht garantieren. Aber es ist schon ein absoluter Aufhänger. Also wir hatten auch echt schon jetzt Gäste, die speziell danach gefragt haben. Ne? So Profi-Safari.
Ist ja auch irgendwie, ist ja auch irgendwie was Schönes, sich da so auf so eine Spurensuche zu begeben. Und man sieht natürlich aber währenddessen auch ganz viele andere Tiere, Dinge, Sachen. Mhm. Also ist auch irgendwie spannend.
Ja, genau.
Ein Abenteuer.
Ja. Also ich kann sie erwähnen, aber gesehen habe ich sie doch nicht.
Ja. Und warst du dann, hast du noch irgendwas, warst du dann nochmal, du warst im Kleinflugzeug unterwegs, hast du noch irgendwie irgendein besonderes Gefährt genutzt? Fahrrad, Kamel, gab es da irgendwas?
Ja, das ist natürlich auch toll. Also gerade, ich kann die Laikipia-Region gar nicht oft genug erwähnen, das ist nördlich von Nairobi gelegen. Man kann natürlich auch, also ich würde auch im Kleinflugzeug hinfliegen, weil die zu fahren ist dann schon 5-6 Stunden so. Und da gibt's eben diese vielen verschiedenen Schutzreservate und da bieten die tatsächlich auch andere Möglichkeiten der Safari an. Dadurch, dass es privat ist, kann man natürlich erstmal, wie erwähnt, auch eine Walking-Safari machen. Das geht natürlich auch. Aber die bieten auch tolle Safaris auf dem Kamel an oder eben auch auf dem Pferd. Ne? Also man kann verschiedene Arten des Safari-Erlebnisses machen. Das ist natürlich schon toll. Und es ist einfach dadurch, dass diesen Reservaten da oben nicht so viele Unterkünfte sind, ist es dann schon auch ein exklusives Safari-Erlebnis, ob auf dem Pferd, auf dem Kamel oder im Fahrzeug, weil es einfach nicht so überfüllt ist, schlicht und ergreifend, weil die Masai Mara kann, hoch beliebt wie sie ist, da im August bis Oktober auch sehr voll werden. Na, das muss man einfach auch ein bisschen in Kauf nehmen, leider.
Mhm. Ja. Lara, würdest du dich auf ein Pferd setzen und dann durch die und dann da Safari machen? Oder hättest du da auch ein bisschen denkst, wenn da jetzt der Löwe kommt, sieht mich auf dem Pferd?
Ja.
Was ist da los? Also,
auf gar keinen Fall, da bin ich ein Doppelhäppchen für den Löwen. Nee. Also ich. Aber was in Kenia ganz weit oben auf meiner Wunschliste steht, ist ja das Giraffe Manor, das, glaube ich, mittlerweile jeder Mensch schon 10-mal auf Instagram gesehen hat.
Richtig.
Warst du da denn auch?
Richtig, ja, genau. Das Giraffe Manor ist wirklich ist stark nachgefragt. Wie du sagst, das ist, gab es mal einen Instagram-Hype. Es war vorher schon beliebt, aber ich glaube, jetzt ist das wirklich durch die Decke gegangen. Ich habe mir es auch angeschaut, tatsächlich. Ich bin in Nairobi, bin ich mal hin, weil ich natürlich auch super neugierig war. Mhm. Ich war dann mittags da und dann wurde ich gleich begrüßt mit dem Spruch, ja, aber die Giraffen sind nicht da. Ich so, ist okay, ich möchte mir einfach mal einen Überblick über dieses Gebiet. Also das
warum
ist
nicht?
Auch ein hübsches Hotel. So genau. Ja, jetzt kommt die Frage, warum. Ich muss mich ein bisschen amüsieren. Also das Giraffe Manor ist da, wie gesagt, ein Hotel mit 6 Zimmern, beziehungsweise sie haben jetzt 10 Zimmer. Und es ist ja so beliebt, dass ja eben diese Giraffen dann zum Frühstücksraum kommen und ihren Kopf da reinstrecken. Und da gibt's ja diese beliebten Bilder. Ne?
Ja.
Und auch in den Zimmern, also wenn du ein Zimmer bewohnst, da im ersten oder im Erdgeschoss oder im oberen Stock, da ragen die auch gerne rein, ihre Köpfe und so weiter. Deswegen ist es halt so beliebt, dass ich mein Frühstück mit Giraffen und Afternoon Tea mit Giraffen ist da halt so. Das ist halt so das Programm. Und die haben da einen riesigen großen Bereich, wo die halt auch frei rumlaufen können. Und direkt nebendran ist das Giraffe Center. Das ist, wo die halt Besucher halt ganz normal reinkommen. Das hat im Hotel nichts zu tun, aber da kann man eben Giraffen füttern. Mhm. Ja. Das heißt, diese Giraffen haben einen strengen Tagesplan. Also von morgens 6 bis 9 sind sie zum Frühstücken im Giraffe Manor. Dann gehen sie rüber ins Giraffe Center und lassen sich dann dort von den Touristen streicheln und füttern und gehen dann wieder zum Afternoon Tea zurück zum Giraffe Manor, um dann da auch wieder begutachtet zu werden. Also den Giraffen.
Was ein Stress, denken die sich.
Haben tendenziell einen gewissen Stress, aber ich glaube auch überhaupt keinen, weil sie natürlich die haben nicht einen riesigen Auslauf.
Ja.
Die müssen das ja auch nicht machen, in Anführungszeichen. Aber Tiere sind nun mal so, da gibt's Essen, da gehe ich natürlich hin. Und es ist wahrscheinlich auch schon die 3., 4. Generation Giraffen, die da irgendwie beherbergt wird. Also die wissen halt auch genau Bescheid so. Und dann schlendern die halt da, wo der Fressnapf quasi gerade frisch aufgefüllt ist. Aber ich war halt da, wo halt nichts zu fressen gibt am Mittag. Aber ich habe die durch von Weitem gesehen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Anwesen. Aber das ist über 1-2 Jahre im Voraus ausgebucht und mittlerweile ist es wirklich so, dass du dieses Giraffe Manor nur buchen kannst, wenn du in der Kombination mit einer Lodge, die zum gleichen Unternehmen gehört, in der Masai Mara, ne? Also die wissen schon, wie sie auch dann, ich sag mal, ja, diese Beliebtheit auch nutzen können, ist auch okay, ne? Sie haben ja, wie gesagt, eine begrenzte Kapazität auch und eine hohe Nachfrage und es ist ein bisschen die Herausforderung. Aber klar, es ist natürlich toll, Giraffen so nah zu sehen. Ja. Schon.
Denken wir nicht alle ein bisschen wirtschaftlich, ne? Irgendwo müssen sie sich auch monetarisieren und wollen dann da, ja,
so.
Auch, genau.
Genau.
Und dann geht das wieder idealerweise auch zum Schutz der Tiere zugute und dann ist das doch alles in Ordnung.
Richtig,
jetzt habe ich
genau,
auch noch mal eine ganz wichtige Frage an dich. Verena, Hand aufs Herz. Diese Great Migration, diese großen Tierwanderungen, wo man immer so atemberaubende Bilder in Naturdokumentationen sieht im Fernsehen. Wie voll ist das da? Wie viele Touristen stehen da drumrum und gucken sich die Gnus und Zebras an, die da versuchen, den Fluss zu überqueren?
Ja, das ist halt, ne, dadurch, dass es an dem Fluss ist, also ihr müsst euch ja vorstellen, an dem Fluss, da passiert ja dieses River Crossing, dieses sogenannte, ne, wo diese Gnus und Zebras versuchen, durch diesen krokodilvollen Fluss zu kommen, ne, das ist natürlich beliebt.
Ja.
Und dann hast du halt wie an manchen Spots 50 Fahrzeuge in einer Reihe stehen, ne. Also das wird richtig voll und natürlich der Rest des Parks natürlich auch. Die Gnuherden wandern natürlich dann durch die Masai Mara, aber dieses River Crossing und da stapeln sich hier, sage ich fast schon, die Fahrzeuge natürlich. Du hast natürlich eine gute Sicht, aber der ist der Erste, der halt die Lodges, die quasi nah dran sind, die haben natürlich die beste Location am frühen Morgen. Ne, die können dann direkt quasi sich den besten Spot am Mara River irgendwie sichern. Und die anderen, die halt von weiter her kommen, die haben dann halt nicht so die guten Plätze, dass die Sichtung da halt jetzt vielleicht anders sein könnte oder vielleicht nicht so spektakulär. Ja. Aber das ist wirklich voll. Man hat Nationalparkgebühren sind wirklich jetzt groß nochmal erhöht. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf 250 US-Dollar pro Person pro Tag, um einfach auch die Infrastruktur ein bisschen anzupassen und natürlich, ne, die Nachfrage. Ich glaube, die Idee war, glaube ich, so ähnlich wie in Venedig. Wir verlangen jetzt eine Gebühr, damit weniger Touristen kommen, aber das hat ja auch nicht in Venedig funktioniert. Das funktioniert auch nicht in der Masai Mara. Die Leute kommen, die möchten das sehen. Ja, und dann sind die halt bereit, das auch zu bezahlen, ne. Aber es ist durchaus fraglich. Also, eine Lösung wäre, dass man quasi nicht mehr dass man einfach mehr Personen pro Fahrzeug zum Beispiel in die Masai Mara lässt und nicht 2 Personen pro Fahrzeug reinfahren. Ne? Also solche Geschichten kann man da sicherlich auch noch vielleicht verbessern. Da sind die auf jeden Fall dabei, das irgendwie zu, aber ja, die Sichtung ist extrem beliebt und da ist der Fall Masai Mara recht voll dann in dem Zeitraum. Mhm.
Aber ist es bestimmt trotzdem noch ein absolutes Gänsehauterlebnis?
Ja, also ich meine, da kann ich auch aus persönlicher Erfahrung nicht sprechen, weil deshalb habe ich die in der Serengeti gesehen, aber so ein Fluss, absolut. Ich meine, ich bin da im Fluss gesessen, ich habe da also allein an der Stelle, wo ich die Lodge hatte, habe ich dann beim Frühstückstisch runter in den Mara geguckt und da waren einfach 5 Hippos plus 3-4 riesige Krokodile. Und dann habe ich mir halt auch vorgestellt, so jetzt kommen die Gnus und die Zebras. Ja, da kann man sich schon ansatzweise vorstellen, was da unten los ist. Ne? Also das ist schon spektakulär, absolut. Mhm.
Und es sind nicht nur die Fahrzeuge nebeneinander, sondern dann auch von oben die Kleinflugzeuge und auch die Heißluftballons, oder? Also weil das stellt man sich auch so vor, gerade das kann man ja auch entsprechend auch über Windrose buchen, dass man da dieses Erlebnis aus der Luft hat, was ja auch nochmal fantastisch ist.
Ja. Doch, also ein Heißluftballon ist natürlich auch, ja. Also bei einer gewissen Höhe muss das schon eine gewisse Höhe erreichen, weil wenn sonst die Tiere erschrecken, dann schon bei dem Sound von dem, ne, von diesem Heißluftballon. Aber das ist auch klasse. Ich habe das ja auch gemacht, dass ich mit dem Heißluftballon da über die Mara geflogen bin. Das war unglaublich. Also allein wie diese Heißluftballons größer und größer werden und man steigt dann in diesen Korb und wir hatten einen, unser Pilot war ursprünglich aus Russland und er hatte auch so eine ganz schicke Uniform an, so mit Stiefeln und so nach rosa, sah wirklich, also Indiana Jones mäßig slick aus in seiner und hat uns auch ganz klare Anweisungen gegeben, wie das man sich halt verhält und ich meine, dann ist der erstmal ganz hoch gestiegen und ich weiß nicht, mir kam dann trotzdem das Gefühl so, okay, ich stehe jetzt in so einem Mini-Korb in 1000 Meter Höhe, ja, ist mir schon ein bisschen schwummrig geworden am Anfang. Aber wenn du natürlich runtergehst, du hast eine unglaubliche Optik. Du siehst natürlich die ganzen Tiere von oben. Du siehst dieses weite Land. Also das ist eine Fahrt mit einem Heißluftballon ist eigentlich auch wirklich Must-Do. in der Serengeti und der Masai Mara. Ist wirklich ein tolles Erlebnis. Ja, auch wenn man, ich denke auch, selbst Menschen, die etwas Höhenangst haben, können das wirklich ausprobieren. Das ist schon eine spektakuläre Geschichte. Mhm.
Also mit euch zwei zusammenzusitzen und zu plaudern, das ist ruinös für meine Bucketlist. Jetzt habe ich noch Heißluftballon über der Masai Mara und schwarze Leoparden zugefügt zum Giraffe Manor, wo man ja offensichtlich nur sehr schwer rankommt. Ja, danke Verena. Oh.
Du wirst es nicht glauben, Lara, und Verena natürlich auch, aber ich habe genau das Gleiche vor 5 Minuten gedacht und gemacht. Ich habe nämlich meine Notizen auf meinem MacBook aufgemacht und habe den schwarzen Leoparden neben Kenia geschrieben. Auf meiner Bucketlist.
Ja, ja, ja.
Das ist so, die füllt sich immer mehr. Ja, also wir sind schon Richtung Ende, Verena, aber wenn du noch irgendwie, das macht so Spaß, wenn du noch irgendwie was hast, was du noch mitteilen magst, was wir, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was noch fehlt, was dir noch im Gedächtnis geblieben ist, dann tu das gerne, sonst freuen wir uns einfach auf die nächste Aufnahme. Gibt es noch etwas, was du erlebt hast, was wir noch nicht besprochen haben?
Also was mir so ein bisschen auch auf dem Herzen liegt, weil Kenia, ich möchte gerne noch ein bisschen für Kenia promoten.
Sehr gerne.
Genau, weil ich, es ist wirklich... Kenia ist einfach ein unfassbar spannendes Land. Es hat extrem vielfältige Landschaften. Es hat schöne Nationalparks. Das ist top im Naturschutz. Und ich glaube, dass es ein bisschen bei uns ist Tansania viel, viel beliebter beispielsweise grundsätzlich irgendwie als Kenia. Aber Kenia ist wirklich das Mutterland der Safari. Mhm. Und das hat auch wirklich einen validen Grund. Und ich kann wirklich nur empfehlen, meine Reise nach Kenia zu planen. Einfach ist so, so vielfältig von den Landschaften und die Tierbeobachtungen sind einfach unglaublich. Ich meine, natürlich ist es auch in Botswana und in Südafrika der Fall, aber es ist einfach, ich finde es wirklich das abwechslungsreichste Land, was ich da für Safari kenne, auch von der Landschaft her, wenn man halt Landschaftsmensch ist. Also ob man jetzt den Kilimanjaro kann man sehen vom Amboseli-Nationalpark, ne? Man hat oben im Meru-Nationalpark, hat richtig Rainforest, man hat Grün, man hat Gebirge. Also es ist wirklich spektakulär und deswegen ist Kenia zu Recht eines der Top-Safari-Länder. Wisst ihr eigentlich, Fun Fact, woher das Wort Safari kommt?
Oha, nee, nein.
Erzähl mal.
Jetzt aber.
Ja, weil redet die ganze Zeit von Safari und dachte ich mir irgendwann so, naja, wäre doch mal sinnvoll, nach dem Ursprung zu suchen. Tatsächlich ist das ein Wort aus der Swahili-Sprache. Swahili wird ja gesprochen, Kenia und Tansania, also Ostafrika, und bedeutet von dem Wort Safar. Und Safar bedeutet Reise.
Boah.
Ja, auch im Arabischen.
Nee. Tatsächlich nicht.
Also.
Ja, auch im Arabischen. Auch im Arabischen heißt Safar Reise. Arabisch, es gibt viele Einflüsse aus dem Arabischen bei der Swahili-Sprache. Ja, daher kommt das.
Jetzt machen wir hier die 70. Podcast-Folge und endlich ist das mal geklärt. Also.
Endlich. Genau.
Ich danke dir, dass du uns erleuchtet hast. Das fand ich total cool. Dankeschön.
Ja, sehr gern.
Besser hätten wir diese Folge nicht schließen können. Verena, immer eine große Freude, wenn du bei uns bist. Ganz lieben Dank und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Ja? Macht es gut. Wenn ihr Fragen habt, podcast@windrose.de, das schieße ich noch hinterher. Gerade natürlich an Verena. Dann lasst sie uns wissen. Bis bald. Tschüss.
Wunderbar, bis bald.
Ciao.